Rock Your Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt deinen Eishockey-Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel.
Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen!
Folge 22 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner widmet sich dem großen Thema U20-WM. B-Legionär Fabio Hofer erinnert sich an seine U20-AWM und Jakob Pfeffer sowie Sebastian Vraneschitz blicken auf ihre voraus. Zu guter Letzt kürt Puls 24 Eishockey-Expertin Terry Hornig ihre Spielerin und ihren Spieler des Jahres. Das und noch viel mehr jetzt bei
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, und etwas, das immer wichtig ist, ist der Blick über den österreichischen Tellerrand hinaus. Der Blick in die Schweiz ist jetzt tatsächlich schon etwas länger ausgeblieben. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wahrscheinlich der Top-Legionär oder Top-Austro-Export in der Schweiz jetzt ein wenig Rede und Antwort steht. Niemand geringerer als Fabio Hofer. Fabio, schön, dass du da die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich schon.
Fabio, wir haben schon ein wenig im Vorgespräch jetzt auch geplaudert und wir zeichnen das ausnahmsweise an einem Mittwoch auf, auch wenn die Folge erst dann am Dienstag, also in 6 Tagen, online gehen wird. Da kann natürlich viel passieren, aber es ist auch insofern spannend, dass du gestern erst mit dem EHC Biel gegen deine alte Mannschaft Ambrì Piotta einen klaren 7-1 Sieg gefeiert hast. Wie sieht erst einmal so nach einem durchaus anstrengenden Spiel, auch wenn es eindeutig war, die Cool-Down-Phase aus? Wie kommt man nach einem Spiel in der Schweizer National League am besten runter?
Ich glaube am besten so wie heute. Wir haben zum Beispiel heute vom Trainer freiwilliges Training. Ich bin ein Spieler, wo das natürlich ausnützt und bleib daheim, weil so erhole ich mich am besten eigentlich. Ich bin einer, der gern ein klein länger schlaft, wenn es geht. Und darum ist für mich am besten so Regeneration nach dem Spiel, wenn man einfach länger schlafen kann. Und einfach am nächsten Tag bin ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, recht faul. Mache nicht viel, bin mehr auf der Couch und schaue Fernsehen.
Das soll auch so sein, zumal ja das Programm nicht wirklich einfacher wird mit den ganzen Spielverschiebungen, mit den ganzen Quarantänisierungen. Wenn man so will, wartet dann auch nicht nur für Biel, sondern auch andere Mannschaften ein ziemliches Monsterprogramm. Allein für dich, wenn dieser Podcast erscheint, sind schon wieder dann oder werden dann 2 Spiele absolviert worden sein. In der nächsten Woche warten innerhalb von 5 Tagen 3 Spiele. Wie gehst du mit so komprimiertem Programm um?
Ja, ich glaube, wenn so eng die Spiele aufeinander sind, dann schaut man, dass das Training halt ein bisschen abschraubst auf dem Eis, und das, was du vielleicht nicht immer 100% gibst, ein bisschen die Energie sparst. Ich weiß, der Trainer möchte das jetzt wahrscheinlich nicht gern hören, aber Ich glaube, es ist wichtiger, dass du 100% fit bist im Spiel, als wie du gibst die ganze Energie für das Training aus oder wirst aussehen und dann bist du im Spiel nur noch, 70% ready. Darum glaube ich, dass für mich ist das Wichtigste, dass einfach das Office und das auf dem Eis im Training musst so anpassen, dass du weißt, dass du für die Spiele dann 100% ready bist und fit.
Du bist in der Offseason von Ambrì Piotta, wo du 2 Jahre verbracht hast, nach Biel gewechselt. Wie war es, sich dann auf einmal vom Tessin in die Westschweiz zu begeben und dort dann irgendwie gleichzeitig in einer der wahrscheinlich unwirtlichsten Offseasons Corona-bedingt dann versuchen, einleben zu müssen?
Ja, es war eine schwere Situation, weil trotz, dass die Saison abgebrochen worden ist, war schwer, weil ich wollte gleich nach Hause, weil ich in Tessin war ja, als wollten sie ja komplett Lockdown machen und gesagt, keiner darf mehr rein, keiner kann mehr raus. Habe ich eine Blitzaktion gestartet und bin über Nacht nach Österreich gefahren. Das war ein bisschen mühsam, das Ganze, aber es ist alles gut gegangen, und die Übersiedlung nach Biel war dann auch schwer, weil ich war dann in Österreich und die Grenzen waren zu. Und so ist es sehr schwer gewesen, dass ich sage, okay, ich komme im Mai oder im Juni einmal nach Biel. So bin ich erst, das erste Mal, glaube ich, bin ich erst im Juli nach Biel gekommen, dadurch, dass die Grenzen zu waren. Und das war dann einfach, wo die Grenzen ein bisschen gelockert haben. Davor war wirklich eine mühsame Geschichte, das Abwarten, wie geht es weiter. Aber es hat die Kommunikation mit dem Verein, mit dem neuen Verein war sehr gut, weil ich habe gesagt, ich tue mir schwer, zum momentan in die Schweiz zu kommen. Und sie haben gesagt, ja, ich soll mir keinen Stress machen. Und darum ist für mich eigentlich, ja, es war einfach, wie ich schon gesagt habe, abwarten einfach, wenn die Grenzen einfach wieder lockerer werden.
Gab es für dich einen Zeitpunkt, wo du da gedacht hast, jetzt bin ich wirklich in Biel angekommen?
Ja, es war erst im August, wo ich wirklich dann fix nach Biel übersiedelt bin. Da war dann der Punkt, jetzt bin ich angekommen und habe die Leute erst richtig kennengelernt. Davor hat es einfach nicht ergeben. Ich war mehr oder weniger den ganzen Sommer, also vom April bis, oder länger schon, März bis Juli, Ende Juli in Österreich und so, bin ich erst also mehr oder weniger wirklich im August fix im Bild gewesen und habe die Leute erst richtig kennengelernt. Davor hat man sich eigentlich nur über FaceTime unterhalten, davor keine Chance.
Eine relativ absurde Situation, auch kurios, unter leider nicht ganz so erfreulichen Umständen, was sich in Biel abgespielt hat. Mit Antiterminen ist nämlich beim Headcoach ein Gallenblasenkrebs diagnostiziert worden. Der wird mittlerweile durch Sven Leuenberger ersetzt. Wirst du diese Situation, auch diese Diagnose und alles drumherum miterlebt?
Es war ein Riesenschock für mich und für die ganze Mannschaft, wo wir ein Meeting gehabt in der Kabine. Und dann hat der GM und unsere Ärzte uns gesagt, was los ist mit dem Antitermenen. Und es war wirklich eine Stille im Kabine. Wir haben nicht gewusst, was sagen, weil es war wirklich unerwartet. Es hat keiner was gewusst davor und darum hat es, glaube ich, sehr, sehr geschockt. Und das, ja, es war keine leichte, wie sieht man, was wir da mitgekriegt haben, und es war für jeden sehr hart. Und ich glaube, da war wirklich eine Woche, waren wir eigentlich starr, wirklich mir nicht gewusst, wie es weitergeht mit dem Anti und so. Weil ich glaube, was mir so erfahren habe, ist, es kein einfacher Krebs und so. Und darum war es für uns noch schlimmer, dass so eine Diagnose diagnostiziert worden ist.
Jetzt war Antiterminen natürlich auch schon letztes Jahr Trainer in Biel und das auch durchaus erfolgreich. Sein Wirken ganz generell ein gutes, auch was die Playoff-Teilnahmen und das Etablieren in der National League dann auch anbelangt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass er sicher das eine oder andere Händchen da mit dem Spiel hatte, als es hieß, Fabio Hofer, den holen wir uns. Wie war das für dich das erste Mal mit der Organisation des ERC Biel in Kontakt treten beziehungsweise Interesse übermittelt zu bekommen?
Ja, es war schön. Es war ziemlich letzte Saison, ziemlich früh in der Saison, haben sie schon kontaktiert, mein Spieleragent, und dann ist das alles schnell in Schwung gekommen eigentlich. Sie wollten auch, der GM und der Anti wollten mich auch unbedingt treffen. Dann haben wir einen Ort ausgemacht, wo wir uns treffen können, das zwischen Tessin und zwischen Biel war. Und so haben wir eigentlich ein gutes Gespräch gehabt, und für mich hat es als Sinn ergeben, was sie mit mir vorhaben. Und so war es eigentlich für mich eine super leichte Entscheidung, eigentlich, dass ich den Weg nach Biel machen will. Und das war halt einfach für mich eine super Aktion von Biel, von GM und vom Trainer, vom Tömmernen, dass die das Gespräch auch gesucht haben und mir eigentlich, dem Verein eigentlich vorstellen wollten, wie sie planen und so. Und das war sehr cool.
Jetzt kommen solche Gespräche selten an die Oberfläche, aber wenn du da vielleicht die Hörerinnen und Hörer ein wenig an der Hand nehmen kannst, was wird einem in so einem Gespräch gesagt? Und versprochen wird natürlich viel, aber was wird dann vielleicht auch wirklich gehalten von den Dingen, die einem versprochen werden?
Ja, bis jetzt ist alles eingetroffen, was sie gesagt haben. Also, aber es stimmt, was du gesagt hast, versprechen kann man viel, ob man es dann einhaltet, ist die andere Frage. Aber mir hat generell sehr gut gefallen, wie sie den Club auch vorstellen und was sie sich für Zukunft mit dem Verein planen. Und sie sind ein Verein, wo, wenn du Schweiz früher verfolgt hast, ich glaube, Biel war eigentlich wie Ambri ganz früher. Sie haben eine neue Eishalle gemacht und so entwickelt sich das alles, hat sich neu entwickelt, mehr oder weniger. Es sind neue Sponsoren dazugekommen, was man so mitkriegt. Also mittlerweile ist es ein Verein, wo man sagen muss, ist immer im Playoff die letzten 4 Jahre gewesen. Also sie sind noch im richtigen Weg. Das haben sie uns mehr wollen ermitteln, also erklären, dass sie halt das Ziel haben, zu einem Top-Club zu werden. Und das hat sich echt gut angehört und man hat die letzten 4 Jahre das auch eigentlich, wenn man es ein bisschen beobachtet, mitkriegt, wie der Verein, wie sagt man, wirtschaftet, Spieler ausgesucht hat, wirklich zu einem, sage ich, Top-Kader als geworden ist. Und so war das war eigentlich das Gespräch, das sie mir also erzählen wollten, wie dass der Verein halt in die Richtung gehen will und nicht wieder zurückfallen will. Und das war für mich auch wichtig, dass es ein Verein ist, wo einfach das Ziel ist, ich glaube, für jeden einmal für einen Spieler Meister werden. Ich glaube, das so zu sein. Und dazu brauchst du einen Verein auch dazu, wo die Ziele möchte, machen und kann. Und so ist Spiel momentan, glaube ich, auf einem sehr guten Berg. Und darum ist, das wollten sie mir eigentlich ermitteln, das ganze Zeug.
Sehr nicht ganz selbstverständlich, dass sich Österreicher dann tatsächlich auch im Ausland befinden und dort mehr als nur erfolgreich spielen. Ich habe einen deiner langjährigen Weggefährten gebeten, vielleicht ein wenig nicht nur aus dem Nähkästchen zu plaudern, was die Person Fabio Hofer anbelangt, sondern auch seinen Werdegang bzw. Weg in Richtung Ausland. Der ist dem Ganzen natürlich auch sehr gerne nachgekommen und den wollen wir jetzt hören. Es ist niemand geringerer als Philipp Lukas.
Fabio Hofer. Fabio Hofer ist wahrscheinlich der einzige Mensch, auf den man nie böse sein kann. Zumindest ist das der einzige Mensch, der mir jetzt auf Anhieb einfällt. Es ist ein Wahnsinn. Der hat eine Lebensfreude und eine Freude, einen Spaß an dem, was er tut, die ich so eigentlich noch gar nicht gesehen habe. Mit ständiger Lächeln im Gesicht. Ich glaube sogar, er muss selber lachen, wenn er einmal grantig wird. Wenn es ihn erwischt dabei, dass er grantig wird und du schaust ihn an, dann fängt er sofort zum Lachen an. Also es ist wirklich eine Eigenschaft an ihm, die man einfach nur gern haben kann. Ne? Also definitiv als Mensch ein super Typ, den man schnell einmal vermissen lernt, wenn er nicht mehr in der Kabine ist, wie es bei uns in Linz immer war. Als Spieler, muss ich sagen, ist er für mich ein absolutes Phänomen immer gewesen. Er ist ja damals nach Linz gekommen und ich habe ja gewusst, dass er ein guter Spieler ist. Und die Dinge, die er dann auch für das Linzer Eishockey gemacht hat am Eis und natürlich auch noch mit seinem Charakter, mit seiner Art und Weise, da haben ihm die Fans natürlich sehr, sehr schnell lieben gelernt. Und ich glaube, man hat auch gesehen seit seinem Abgang, wie groß das Loch wirklich war, dass er dann dort hinterlassen hat. Ein bisschen Geschichte zu Fabio Hofer als Eishockeyspieler. Wir waren damals in der Vorbereitung in Neumarkt, glaube ich, irgendwo in Südtirol und haben gegen eine schwedische Mannschaft, Färjestad, glaube ich, gespielt als Vorbereitungsspiel und haben wir dort sind relativ unter die Rallen gekommen. Ich habe damals nicht gespielt, sondern war auf der Tribüne und ich habe zugeschaut und muss ehrlich sagen, der Fabio Hofer war wahrscheinlich der einzige Spieler, der dort mithalten hat können und war einer von den besten Spielern am Eis, obwohl wir das Spiel verloren haben. Und daraufhin sind wir dann nach Linz zurückgekommen, nach 2 Tagen frei, da habe ich mir am Eis einmal geschnappt nach dem Training, habe ich gesagt, du, was sind denn eigentlich deine Ziele? Wo willst du hin? Und da sagt er zu mir so mit seinem Grinsen im Gesicht wieder, ja, ich möchte mal im Ausland spielen. Sage ich, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, was er dafür tut. Ob er glaubt, dass er wirklich alles Menschenmögliche tut dafür, dass er ins Ausland kommt und dort spielen kann. Und dann hat er mir wieder angelacht, kannst du nicht besser sein auf dem Buben. Ja, stimmt, ja, eigentlich nicht, ja. Und ja, dann haben uns ein bisschen damit auseinandergesetzt. Der Fakt war, kurze Geschichte, das machen wir draus, dass wir eine Zeit lang miteinander gemeinsam trainiert haben. Und ich sage nicht, dass das der Grund war, dass er jetzt im Ausland ist. Ja, nicht falsch verstehen, überhaupt nicht. Aber es war zum ersten Mal, da hat er sich halt ein bisschen zugehängt. Und er hat dann auch ein Bombenjahr gespielt. Natürlich hat er dann auch wieder aufgehört damit, mit dem Trainieren, weil es ist ja super gerannt. Aber wie gesagt, ich habe ihn auch nicht bessern können und wollte ihn auch nicht bessern, sondern es war seine Entscheidung. Aber was ich sagen will, ist, ich bin so froh, dass er den Sprung geschafft hat und wirklich dann über den Schatten gesprungen ist und angefangen hat, sich das als Ziel zu setzen und wirklich dorthin zu arbeiten. Und es ist super schön, ihm jetzt zuzuschauen, wie er sich tut in einer wirklich spielstarken, angesehenen Liga in Europa. Und ich wünsche ihm weiterhin alles Gute auf seinem Weg. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn sehe. Also alles Gute, Fabio. Mach's gut. Ciao.
Da steckt schon mal relativ viel drinnen. Man hat es währenddessen nicht hören können, dass du immer wieder schmunzeln musstest. Dieses Lachen, dass der Phil auch anspricht, wenn du das jetzt so hörst. Was ist da, nachdem der ja auch so viel vom Phil erzählt worden ist, was ist da durch den Kopf gegangen?
Ja, ich muss sagen, der Phil ist mit dem, ich war 4 Jahre in Linz, ich bin neben ihm gesessen, sehr viel gelernt. Ich glaube, ich habe selten so einen professionellen Spieler gesehen, wie der Phil Lukas war oder ist. Es stimmt, was er gesagt hat. Er ist zu mir gekommen und so das ganze Zeug stimmt, was er gesagt hat. Und ich habe mit ihm angefangen zu trainieren, wirklich. Und wenn man den Phil kennt, es ist echt allzeit Hand und Fuß im Office-Training und auf dem Eis. Es hat mir sehr viel geholfen und es ist heute noch unglaublich gerannt für mich natürlich. Und ich bin ja auch ehrlich, ich bin ein Spieler vielleicht ein bisschen neben dem Eis während der Saison wieder gleich faul, wenn man so sagen darf. Dann habe ich wieder aufgehört, aber der Phil konnte echt nie böse sein auf mich, weil ich glaube immer, ich bin ein fröhlicher Mensch, das weiß ich, ich lache sehr viel, mir tut es so drum, ich bin einfach so, ich kann einfach alles lachen eigentlich und drum, aber ich kann ihm viel verdanken, war unser Kapitän, mich sehr möge und das ist für mich sehr wichtig, dass als junger Spieler, dass so ein routinierter Spieler, erfahrener Spieler, wie der viel auf mich geschaut hat und sehr, sehr viel weitergeholfen hat. Und da bin ich ihm sehr dankbar.
Er hat sehr Spannendes angesprochen. Er hat nämlich gesagt, dass für ihn gegen diese schwedische Spitzenmannschaft klar war, dass nur einer mithalten kann. Und es gibt so diese Floskel, wenn man das Spiel wirklich beherrscht oder sich wohlfühlt, dann fängt alles an, etwas langsamer zu werden. Man hat gefühlt für Entscheidungen mehr Zeit und dergleichen. Gab es bei dir in der damals Ebel eine Zeit, wo du gedacht hast, okay, ich bin jetzt wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Das Spiel fängt für mich an, langsamer zu werden?
Ja, ich glaube, das letzte Jahr in Linz, es war wirklich ein sehr starkes Jahr. Mein Ziel war es eigentlich immer, ich habe immer an die Schweiz gedacht, so ich als Vorarlberger so nach, also mir als Vorarlberger kann ich schon sagen, so nach in der Schweiz haben wir viel Schweizer Liga geschaut und ich wusste, die Schweizer Liga ist immer ein Stück schneller als die österreichische Liga, also du hast weniger Zeit und so war halt einfach, ich wollte immer ins Ausland eigentlich und danach haben wir gespielt gegen die Schweden und ich habe gemerkt, es ist weniger Zeit, natürlich, weil Schweden ist natürlich auch ein sehr hohes Niveau und danach in Österreich, österreichische Liga, ich habe ein gutes Jahr gehabt und damit gemerkt, ja, du hast echt, mir ist dann aufgefallen, du hast viel Zeit zum Überlegen, was für eine Situation, also was du, wo du Pass bringst, was kannst du machen. Und dann habe ich schon gemerkt, es ist langsam, als ob du gespielt hast gegen ein schwedisches Team, hast du gemerkt, wow, ja, du musst schneller im Kopf denken, schnellere Entscheidungen treffen und ja, im letzten Jahr habe ich es wirklich merkt, dass die Liga, es ist eine gute Liga in Österreich, das will ich nicht sagen, aber es ist einfach vom Eisläuferischen her einfach ein Stück langsam als für die, ich glaube, die Schweizer Liga und die schwedische Liga. Und das ist halt, wo halt die Zeit eigentlich nehmen kannst in Österreich, zum vielleicht erst ein paar Sekunden mehr Zeit zum Überlegen, was machst du. Und das ist in der höheren Liga der größte Unterschied.
Jetzt wechselst du in die Schweiz, jetzt weißt du, es sind nicht nur die Eisläufer besser, sondern auch die wahrscheinlich Decision-Maker um dich herum. Wie bist du an das Ganze herangegangen? Im Wissen, ich muss jetzt schneller sein als das bisher der Fall war und ich muss schneller bessere Entscheidungen treffen.
Ja, ich habe nach Hamburg, also unterschrieben habe, habe im Sommer in Hamburg trainiert im Sommer. Es war sehr intensives Training, habe ich mitgekriegt, sehr viel Laufen, aber immer nur so, in der Schweiz ist mehr so auf kurze Sprints fokussiert, nicht lange Ausdauergeschichten oder so. Und ich zuerst habe es nicht, ja, schon verstanden irgendwie, aber auch nicht wirklich, warum so wenig an Ausdauer gearbeitet wird. Aber danach, wo die Saison angefangen hat, bin ich drauf gekommen, schneller mal, warum, weil wirklich jeder Eislaufen kann, man muss es so sagen, in der Schweiz und viele sehr schnell sind. Und darum ist, glaube ich, das Wichtige im Sommer, dass du die Spritzigkeit trainierst, weil im Eishockey, du bist nicht 30 Minuten am Eis durchgehen, sondern du hast, sagen wir, zwischen 20 und 40 Sekunden Shifts und dort solltest du so spritzig wie möglich sein. Ist, ob man ist in der Schweiz, dass man viel arbeitet an so Spritzigkeit, viele Jumps, viele Hügelsprints haben wir gemacht. Und das Training war ganz anders als wie in Österreich. In Österreich haben wir mehr so Ausdauergeschichte gemacht. Und das Ausdauer ist halt, was passiert, wenn du viel Ausdauer machst, habe ich auch mitgekriegt, jetzt, seit ich in der Schweiz bin, verlierst du an deiner und ist in der Schweiz, das man auf das Spritzige schauen, als wie auf das Ausdauer. Und darum, weil einfach die Liga einfach schneller ist, als das Eisläufer ist.
Du hast es gerade angesprochen mit der Spritzigkeit und wie wichtig die dann auch tatsächlich ist. Etwas, das man in Österreich so scheinbar nicht trainiert. Und es hören ja hier auch viele Hobbyathleten, Athletinnen zu. Was ist so dein liebster Drill oder deine Übung, wo du da denkst, das bringt dir wirklich was für deine Spritzigkeit? Und das ist ja auch etwas, wovon dein Spiel lebt.
Ja, stimmt. Ich glaube, eins für das beste Training für Spritzigkeit zum Trainieren ist, wenn du einen kleinen Hügel findest, wo circa 10, 15 Meter hochgeht und dort halt einfach komplett all out gehst. Das ist für mich eins für das beste Training, was gibt, also so ein kurzer Hügelsprint und das machst halt, rennst du hoch, Mittel wieder runter, wieder sechs Mal, dann machst du eine Minute Pause und dann das machst du 3-4 Mal und das ist für mich eins der besten Übungen, wo mir wirklich sehr viel bringen und dann merke ich auch, dass ich wieder mich sehr spritzig fühle in der Mais und das mag ich sehr gern.
Wie versuchst du aber trotzdem die Balance zu halten? Weil einerseits, auch das hast du angesprochen, die Spritzigkeit brauchst du und dann aber wiederum die Ausdauer. Wenn du dann vielleicht mehr Shifts als erwartet bekommst, genau, weil es in die Crunch-Time geht. Wo ist die Balance?
Ja, ich würde sagen, vielleicht wenn man gleich jünger ist, noch so, wenn du anfängst mit dem Training, ich habe angefangen mit 16, 17 Jahren erst eigentlich richtig anfangen im Sommer. Ich glaube, dass am Anfang sehr wichtig ist, dass du auf Ausdauer schaust, dass du dir die Ausdauer antrainierst und wenn du das einmal geschafft hast, sowas bei mir, dann auch haltest du das mehr oder weniger in der Saison immer mit dem Spieler und dann kannst du für nächsten Sommer oder so schauen, dass du Ausdauer, vielleicht machst du halt zweimal in der Woche eine Ausdauergeschichte, dann sagst du, gehst 45 Minuten Rennen, gemütlich mit 130 Puls, dass du das einfach immer hebst, dein Level. Und dann durch mehr 3-4 Mal in der Woche Spritzigkeit machen. So mache ich das im Sommer und so fühle ich mich eigentlich besser, weil du mehr oder weniger habe ich die Ausdauer schon antrainiert und die verlierst du nicht wirklich, außer du machst jetzt wirklich einen ganzen Sommer, du siehst, du machst keine einzige Ausdauereinheit. Dann ist klar, dann tust du es schwer, wenn zum Beispiel ins Overtime geht, dann kann es sein, dass richtig ein Einbruch ist. Dann geht nichts mehr.
Es wird ja so oft gesagt, im Sommer wird die Grundlage für eine lange Eishockey-Saison gelegt. Jetzt weiß niemand, wie lang diese Eishockey-Saison tatsächlich dann dauern wird, aber wie handhabst du das auch im Wissen, wie du schon angesprochen hast, dass du vielleicht nicht immer der aktivste Arbeiter im Sommer warst?
Wir haben in Biel vor jedem Eistraining eher Office-Session. Also die schauen schon, dass wir jetzt, wenn sie merken, wir haben ein kleines weniger Spiele, die Woche wird ein kleines mehr gemacht und so. So haltest du das auch wieder, das Level, das, was im Sommer antrainiert hast. Aber ich glaube, ich bin immer so im Sommer, ich bin jetzt nicht wirklich, vielleicht nicht der härtesten Trainierer, aber ich glaube, dass ich ein gutes Niveau an Ausdauer habe und an Spritzigkeit. Und das schaue ich einfach, dass ich das über die ganze Saison halte. Ich habe angesprochen, und, wir wissen aber nicht, wie lange die Saison geht. Geht es bis April, geht es bis Mai rein. Es kann eine sehr lange Saison werden. Und so schauen wir halt neben dem Eis, dass man das irgendwie doch mit Bike-Programm oder vielleicht ein bisschen Joggen gehen, vor dem Training oder nach dem Training, dass das halt einfach, du rechnest mit dem, dass die Saison wirklich bis Mai geht, sowieso die Saison, speziell die Saison, weil es sehr schwer ist, es werden wieder Spiele verschoben und darum jeder schaut, dass er sich irgendwie fit haltet.
Noch ein paar Fragen zur Schweizer National League und der aktuellen Saison, bevor wir dann einen kleinen Themenwechsel vollziehen. Du hast gestern oder dein Team hat gestern eben den relativ deutlichen 7-1-Sieg gegen Ambry Piotr verzeichnet. Und nochmal, wir zeichnen das am Mittwoch, dem 16. Dezember auf. Der Podcast wird dann am 22. Dezember online gehen. Tabellarisch ist der EHC Biel aktuell auf Platz 8 und das wäre damit die Playoff-Qualifikation in der Schweizer National League. Nach Points per Game liegt man auf Platz 7. Auf welche Tabelle achtet man als Spieler? Achtet man überhaupt auf eine oder versucht man sich einfach nur, und auch da wieder die Floskel, von Spiel zu Spiel auf das jeweils nächste zu fokussieren?
Ich bin ein Spieler, ich schaue ehrlich gesagt gar nicht auf die Tabelle. Es gibt Spieler, die schauen sicher wahrscheinlich nach jedem Spiel auf die Tabelle, aber ich bin nicht so, ich schaue gar nicht, ich schaue eher Spiel zu Spiel, weil ich die Meinung, also meine Meinung ist, dass mir das nichts bringt, wenn ich jetzt mal sehe, wir sind jetzt 8. oder 9., sondern mir ist wichtiger, okay, am Freitag spielen wir gegen Lugano, da muss ich parat sein, da will ich ein gutes Spiel abliefern und ich weiß nicht einmal, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, eben nicht mal gewusst, dass nächste Woche kommt, also ich bin wirklich Spiel zu Spiel, was ich halt erster Gegner, mehr oder weniger, weil ich will, so konzentriere mich eigentlich am besten und die Tabelle wirklich, die schaue ich vielleicht, wenn ich die sehe, halt zufällig, wenn ich so Mai-Sport-Szene schaue, Highlights oder so, vielleicht einmal im Monat, weil ich schaue auch nicht wirklich Highlights und so, ich bin einfach ein Spieler, wenn ich heimkomme, vom Eishockey, mehr oder weniger, gibt es kein Eishockey in der Wohnung oder so und will ich einfach abschalten.
Wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, dass du nach 14 absolvierten Spielen der Top-Torschütze des EHC Biel bist und das eingedenk der Tatsache, dass da mit Leuten wie Damian Brunner und Toni Reierler Menschen mit drinnen sind, die die National League teilweise auch schon zerschossen haben. Was hättest du auf diese Ansage mir gesagt? Top-Torschütze Fabio Hofer.
Ich glaube, gesehen, ob du spinnst, wenn ich so sagen darf. Weil, wie du schon gesehen hast, da ist ein Toni Reierler, wo man weiß, er glaubt schon 4 Jahre lang wirklich jedes Jahr die Liga zerschossen. Und ja, jetzt schaut es sehr gut aus für mich. Ich bin sehr froh, dass es so läuft, so gut läuft. Aber vor der Saison, wenn man das wirklich sieht, dann hätte ich glaube, zu jeder gesehen, ob sie spinnen. Es schaut gut aus und bin ich wirklich happy.
Gibt es eine Erklärung dafür? Und ich weiß schon, dass das wird dann oft von Medienvertretern den Spielern entgegengebracht. Erklär dir bitte doch jetzt mal, warum es so gut läuft oder erklär uns, warum es nicht so gut läuft. Jetzt jeder, der Eishockey länger verfolgt, weiß, das ist einfach ein Spiel, wo Aufs und Abs mitkommen. Aber für dich ganz persönlich, läuft es gut, wenn man sich gut fühlt oder muss man sich das ganz anders vorstellen?
Nein, es ist echt schwer zu sagen, wenn es gut läuft oder nicht gut läuft. Ich glaube, es ist so im Sport oder generell überall im Firmengeschäft. Es gibt Auf und Abs. Momentan läuft es sehr gut. Warum es sehr gut läuft, ist wirklich schwer zu sagen. Ich fühle mich gut. Das kann vielleicht ein Grund sein. Ich fühle mich wohl in der Stadt Biel. Vom Vereinsseite alles passt mir sehr gut. Drum, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich bin so ein Spieler, wo so Sachen auch wichtig sind. Ich bin eher familiär und so und das ist Biel und ich glaube, das tut mir gut und darum fühle ich mich auch sehr, sehr wohl am Eis und darum läuft es mir momentan sehr gut, glaube ich.
Jetzt ist Biel ja so ein wenig die westösterreichische Legionärserweiterung mit Stefan Ulmer und jetzt auch noch mit Konstantin Komarek, tatsächlich 3 ÖERV-Legionäre oder Exporte dann in Biel zu Werke. Wie fühlt es sich aktuell in diesem Mini-Österreicher-Nest an für dich?
Ja, ist lustig. Die Kummerer kenne ich auch schon ewig und Nationalteam immer und der Steffen Ulmer sowieso als Vorarlberger. Ja, ist lustig. Du bist eigentlich im Ausland und hast trotzdem drei Österreicher im Team. Ist sehr, sehr selten, aber bei uns ist es so und ich finde es eigentlich eine coole Geschichte, dass wir drei Österreicher sind. Und also es ist wirklich was lustig, weil wir reden natürlich ist schon ewig und wir haben schon selber zu uns gesehen, ist ja Wahnsinn, dass jetzt drei Österreicher sind. Und ja, ist echt eine coole Geschichte für uns.
Jetzt ist es kein Zufall, dass es vielleicht dann auch genau diese drei Österreicher sind, die damals auch im Jahr 2009, 2010 Österreich bei der U20-Weltmeisterschaft in der A-Gruppe vertreten haben. Und weil jetzt auch die nächsten Wochen bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner das U20-Nationalteam eine größere Rolle spielen wird, war es auch ja nicht ganz uneigennützig, dich dazu einzuladen, weil du eben weißt, wie es ist, sich auf diesem höchsten Juniorenniveau zu messen. Was sind so deine Erinnerungen an deine eigene U20-WM in Kanada vor mittlerweile über 10 Jahren?
Ja, es war wirklich eine sehr schöne Erinnerung. Ich kann den Jungs nur sagen, sie sollen es wirklich genießen. Es ist für mich eine einmalige Geschichte gewesen, U20 in der AWM, also AWM gewesen. Und für mich war es, wenn ich ehrlich bin, jetzt war ja zwar AWM mit der Nazi, mit der Grossen, und ich muss sagen, die U20-WM ist sogar besser aufgebaut gewesen als wie die erwachsene Nationalmannschaft. Und darum kann ich jedem nur anraten, sie sollen es wirklich die Wochen, was sie dort sind, sehr genießen. Es ist ein sehr, sehr hohes Niveau. Es ist wirklich, du kannst die messen und dann merkst du erst einmal, wow, wie hoch eigentlich das Niveau ist in der A-Gruppe. Und das war für mich wirklich persönlich auch, für mich persönlich selber wichtig. Auch. Es war eine gute Entwicklung. Da fehlt noch sehr, sehr viel, hat gefehlt im Gegensatz zu den großen Nationen wie Schweden, was man gespielt hat, und Finnland. Es war wirklich, aber es war schöne 3 Wochen. Also wirklich zum Genießen. Ich kann nur das sagen, dass es wirklich jeder Tag genießen sollen, das, weil es wird nicht oft vorkommen mit Streichen in der U20.
Immerhin noch ein weiteres Jahr und da knüpfen sich jetzt viele, viele Fragen an das, was du erwähnt hast. Offensichtlich natürlich, oder das Offensichtlichste, dass das Turnier, bei dem du mitwirken konntest, unter ganz anderen Voraussetzungen stattfinden konnte, als das jetzt mit dieser weltweiten Pandemie der Fall ist. Vielleicht beginnen wir ganz von vorne. Wie war es für dich damals, als so junger Eishockey-Crack, nicht nur ins Mutterland des Eishockeys zu kommen, sondern auch zu wissen, du spielst jetzt gegen die Besten der Welt in deiner Altersklasse?
Ja, es war, ich muss ehrlich sagen, bevor ich angeflogen bin, war das noch gar nicht so im Kopf, dass ich jetzt da anfliege und wirklich gegen zukünftige NHL-Stars spielst, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn du bist, dann realisierst du erst, dass wirklich, ich muss sagen, eine Ehre ist, dass ich das erleben dürfen habe in der U20 in Kanada zum Spielen, und wirklich du siehst, wie wichtig oder ist der Leute war in Kanada, da waren die Stadien waren einfach voll, in der U20 WM waren einfach 14.000 bis 15.000 Zuschauer, was du denkst, das gibt's ja nicht, das spinnen ja, dass die Junioren Leute, also Junioren Zuschauer kommen, aber es war einfach, ja, grandios, wirklich, da sieht man halt den Unterschied zwischen der Eishockey in Kanada oder Eishockey in Österreich, da ist die Interesse sehr, sehr, sehr hoch an Sport, und das habe ich dort erstmals in der jungen Jahre mitkriegt, wie das eigentlich, was für ein Riesenunterschied das ist.
Jetzt ist natürlich schwierig, wahrscheinlich dann auch für dich auf den Punkt zu bringen, und der Stellenwert auch des Junioren-Eishockeys hat natürlich in anderen Ländern oder ist in anderen Ländern ein völlig anderer. Aber was glaubst du, kann Österreich als Eishockey-Nation, die es wahrscheinlich gerne wäre, von genau solchen Turnieren, von genau solchen Ländern lernen?
Ja, ich glaube, man kann sehr viel lernen. Aber ich glaube einfach, der Nachwuchs wird einfach, ist in Österreich einfach nicht so, also von Vereine her nicht so wichtig, kommt mir vor. Es gibt Vereine wie Salzburg zum Beispiel, die schauen jetzt wirklich auf die Akademie, das ist so, da so sie. Aber es sind einfach zu wenig Vereine, wo sagen, ah, wir investieren ein Geld in Nachwuchs, wir werden den Nachwuchs aufbauen. Man könnte viel lernen für Kanada und so, aber ja, muss ehrlich sagen, wir waren 2010 schon dort, 2009, 2010. Es ist jetzt nicht wirklich viel da, ist mir, kommt mir so vor. Ja, ist schwer zu sagen. Wir Spieler persönlich können nicht viel ändern, da geht es eigentlich mehr oder weniger um die Vereine und ja, es ist schon wirklich schwer zu sagen, was man tun soll. Aber man könnte theoretisch wirklich sehr, sehr, sehr viel lernen. Aber man tut es einfach nicht wirklich. Kommt mir nicht so vor.
Lass das mal so stehen und will ich da auch gar nicht weiter in Erklärungsnot bringen, die eigentlich andere zu liefern hätten. Möchte mich viel mehr auf das Spielerische und dann auch beim Turnier konzentrieren. Und vergangene Woche war schon Phil Lucas an dieser Stelle zu Gast in seiner Funktion als Assistant Coach der U20-Mannschaft. Und er hat gesagt, wir müssen gegenüber dem Gegner versuchen, respektlos aufzutreten. Wenn wir im Warm-up zu viel rüberschauen, dann haben wir schon verloren. Wie hat sich das damals bei euch gestaltet? Dieter Werfring war damals der Coach. Wie hat er euch in das Turnier gegen diese großen Eishockey-Nationen geschickt?
Ich gebe dem Phil voll recht. Zu viel Respekt ist nicht gut, weil das merken die Gegner ziemlich schnell und die nützen es halt schamlos aus. der Dieter hat uns eigentlich immer gut vorbereitet. Er hat auch gesagt, wir sollen nicht zu viel Respekt haben, oder eigentlich mehr oder weniger. Du solltest einen gesunden Respekt haben, aber wirklich im Rahmen. Aber ich glaube, mir hat das einfach in dem Jahr schlecht umgesetzt, muss ich ehrlich sagen. Es war, glaube ich, jetzt keine gute WM für uns. Schon leider. Ich glaube, wir hätten die Chance gehabt, zum oben bleiben. Gegen die Slowakei oder so war die Entscheidung, wer oben blieb und wer nicht. Ich glaube, wir hätten es können packen, aber wir haben es leider nicht geschafft. Ich glaube, dass der Phil das gut erkannt hat und ich weiß, dass der Phil die richtigen Worte findet auch für das. Und ich wünsche der U20 wirklich, dass sie das wirklich umsetzen, was der Trainer und was ich den Trainer auch vermitteln will.
Du hast schon gesagt, du willst einerseits, dass sie es genießen, du wünschst ihnen, dass sie das umsetzen können. Wenn du jetzt noch einmal in dieses Turnier gehen könntest, mit all den Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, was würdest du für dich selber versuchen zu beherzigen?
Ich glaube, wir hätten einfach die wichtigen Spiele, was wir die Punkte holen müssen, hätten, waren wir zu wenig wie soll ich sagen, vielleicht konzentriert. Ich glaube, das wäre der größte Teil, was ich ändern würde, dass wir wirklich fokussiert in das Spiel starten und das haben wir nicht gemacht und das wäre mein größter Teil, was ich ändern würde.
Jetzt, wenn man auf die Ergebnisse damals der Gruppenphase blickt, gegen Russland gab es ein 6-2, gegen Schweden gab es ein 7-3, gegen Tschechien gab es ein 7-1, gegen Finnland gab es ein 10-1. Jetzt verliert man im Eishockeysport ja ohnehin nicht gern, aber wenn man dann so deutlich verliert und so deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommt, ab welchem Punkt setzt da bei einem auch persönlich der Frust dann ein oder übernimmt der Frust?
Ja, ich glaube, bei jedem Spieler war viel Frust dabei, weil du hast einfach gemerkt, das ist einfach, die sind so viel weiter gewesen als wir, im Hockey viel schneller denkt und dann erst, und das warst du nicht, waren wir nicht gewohnt, wenn man ehrlich ist. Wenn in unserer Junioren-League waren wir einfach, also die meisten im Nationalteam gespielt haben, waren die, wo, keine Ahnung, so viele Punkte gemacht haben und es war so einfach in der Junioren-League, denkst du. Und dann gehst du um und dann kriegst du, sozusagen, einfach Klatschen. 10-1 gegen Finnland, wir haben dort, wenn im zweiten Drittel unser erster Torschuss gehabt, kann mich gut erinnern. Da bist du frustriert, also richtig frustriert. Du solltest, ein guter Rat der Junge geben, wenn es so wäre, also wenn es so ist wie bei uns, vielleicht, man weiß nicht, wenn du gegen die Top-Nation spielst, dass sie vielleicht auch hoch verlieren. Kann passieren, kann alles passieren, ich hoffe es ja nicht. Sie sollen einfach nicht frustriert werden, sie sollen cool bleiben, wie es am Geschichte, weil wenn du frustriert bist, glaube ich, verlierst mehr oder weniger einen kleinen Spaß im Hockey in dem Moment. Und das ist auch nicht gut. Also einfach denken, hey, nächster Shift, machen wir es besser, schauen wir, dass wir, keine Ahnung, die Schüsse blocken. Wir spielerisch können wir vielleicht nicht mithalten, aber mit viel Herz, mit viel Kampf kannst du auch solche Spiele gewinnen, sage ich. Und das haben wir einfach in dem Jahr nicht gemacht. Und ja, das war nicht gut.
Ich möchte ganz kurz einhaken, weil du das 10-1 gegen Finnland auch angesprochen hast. Warum kannst du dich gut daran erinnern, dass es im zweiten Drittel den ersten Torschuss gab?
Ja, weil die Fans, was da waren, es waren, glaube ich, so 6.000, 6.500 bei unseren Spielen, und für uns wirklich, wir waren ein Underdog und sie haben für uns geklatscht, wenn ein Check war, wenn wir aufs Tor geschossen haben. Und dann, ich kann mich noch so gut erinnern, es war wirklich ein Torschuss im zweiten Drittel und das war, musst du dir das vorstellen, vor, also nach der roten Linie gleich, wir haben einfach aufs Tor geschossen, dass es einfach mal ein Schuss war und dann hat die ganze 6.000 Leute haben einfach geklatscht, wie wenn wir, keine Ahnung, ein Tor geschossen haben. Und das war für uns schon eine riesen Motivation, aber es war halt wirklich frustriert, dass wir erst den Torschuss kamen. Und in Kanada ist halt das, die haben wirklich auf der Tafel die Torschussstatistik angeschrieben. Also du siehst es immer. Und das war einfach ein 0, 1,5 Drittel. Und das ist, boah, das war wirklich brutal. Aber hinterher kann man lachen.
Wo ist dieser, genau, wo ist dieser schmale Grat zwischen ehrlicher Freude des Publikums und dann vielleicht auch tatsächlich ein wenig Mitleid?
Ja, es war sicher Mitleid vom Publikum, aber wir haben es gewusst, aber wir und es war mir noch auf der Bank, denn ein paar haben schon schmunzeln müssen, weil halt wirklich, also ich habe das noch nie live gesehen gehabt davor, dass man keinen Torschuss gehabt hat, 1,5 Drittel, aber ja. Ich habe es dann mitgekriegt, selber erfahren. Und erstmal war ich wirklich frustriert und nach dem Spiel waren wir auch frustriert, aber danach mit der Zeit der Schaffung wieder lachen können, weil es halt doch, ja, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn gerade im Spiel bist, dass das 1,5 Drittel kein Schuss aufs Tor bringst. Also du bist gar nicht ins Drittlinie gekommen für den Gegner. Also wir sind da, wie das Defensivspiel erklärt. Klein bisschen.
Gab es eine Person, eine Begegnung bei diesem Turnier, wo du auf dem Eis gedacht hast, wow, sieh null Land gegen diese Person oder wie soll ich an diesem Spieler vorbeikommen oder versuchen, ihm den Puck abzuluxen?
Es war gegen jeden.
Okay, das ist ein bisschen zu einfach. Bei wem hast du am ehesten gedacht, wow, okay, das ist jetzt gerade wirklich passiert?
Ja, ich tue mir jetzt echt schwer, weil ich muss ehrlich sagen, es war echt, ich weiß, ob es Schweden war oder Russland, mir ist vorgekommen, es war, wie eine Wand ist da gewesen, Defensive. Da war jeder gut, ich kann gar keinen Namen sagen, wer mir jetzt da einfällt oder so. Es ist echt, oder gegen Finnland war für mich das Schlimmste, da war das ganze Team einfach, da hast du gemerkt, was die für ein System und so, wie das einprägt war und so, und ja, furchtbar. Nein. Ich kann nur sagen, das war wirklich furchtbar, das Spiel. Und, es ist echt schwer, jetzt einzelne Spieler auszubringen. Bei mir sind mir ist ganz, ehrlich gesagt die ganze WM vorgekommen, dass ich an keinen Spieler vorbeikomme. Also, es war wirklich brutal.
Und dann wiederum, und da sind wir wieder beim Punkt, den Covid-19 dann leider den aktuellen ÖRV-Cracks dann nimmt, auch off-Eis. Oder wie muss man sich das dann off-ice vorstellen? Weil wenn du sagst, die Arenen sind für Junioren-Eishockey prall gefüllt, wie bewegt man sich da dann während dem Turnier als Spieler?
Ja, also mir und das ganz normal frei bewegt, wir waren sogar die Spiele anschauen von anderen Ländern und es war wirklich traumhaft, die Atmosphäre zum Genießen. Ich weiß aber nicht, wie es dieses Jahr mit Covid ist, in der U20, ob die überhaupt Zuschauer erlaubt sind. Weiß ich gar nicht.
Nein, sind leider nicht erlaubt.
Nein, eben. Es ist echt, ich muss echt sagen, es ist traurig, dass es so ist, weil das war wirklich ein schönes Erlebnis, wenn wir in Kanada gegen USA angeschaut, live in der Halle. Und da waren einfach wirklich 15.000. Es war eine Stimmung, du hast gemerkt, wow, die Zuschauer, die zieht das mit. Das heißt, okay, die leben das wirklich. Und es war eine schöne Erinnerung. Und du hast dich als Spieler auch frei bewegen können. Du hast können jederzeit in die Stadt gehen, du hast können jederzeit in die Eishalle gehen können und machen, was du wolltest. Und ich glaube, jetzt sind sie halt mehr so ein kleines Bubble, wahrscheinlich Bubble-Leben mit Hotel, Eishalle. Ja, ist sehr schade, dass es so ist. Man kann es leider nicht ändern. Ja.
Jetzt hast du das einmal miterlebt, auch schon weit vor Weihnachten über Silvester, Neujahr weg zu sein, um dann Eishockey auf dem allerhöchsten Niveau zu spielen. Wie war das für dich, so lange von Familie, Freunden weg zu sein und noch dazu auf einem völlig anderen Kontinent?
Ja, am Anfang war es hart, aber danach, ich muss echt sagen, du hast es wirklich genossen. Wir waren 3 Wochen, glaube ich, insgesamt weg, über Weihnachten und Silvester, und du hast wirklich, es ist nicht einmal so, die 3 Wochen sind irgendwie so schnell vergangen, dadurch, dass es wirklich ein Spaß war, wie das alles abläuft und das Ganze, du hast echt, ich habe es genossen zwar, aber jetzt, wenn ich es nochmal könnte, hätte ich es noch mehr genießen, denke ich mir immer wieder, weil es war wirklich eine sehr schöne Erinnerung, und darum war es gar nicht so hart, finde ich, dass die 3 Wochen weg waren, weil es halt wirklich, es war alles perfekt, es war für die Hotels perfekt, es war Organisation, war unglaublich aufgestellt, also es hat dann nichts gefehlt, und darum, die 3 Wochen sind so schnell vergangen, da hast du gedacht, warum kann es nicht noch ein klein länger sein, aber ich habe es erlebt und es war wirklich traumhaft.
Jetzt geht es kurz nach Weihnachten los, nämlich genau am 26. Dezember für das ÖHV-Nationalteam gegen Team USA. Wie wirst du die U20-WM verfolgen? Wie geht sich das dann auch mit dem Alltag beim EHC Biel aus?
Ja, wenn ich Chance habe, zum Spiel sehen, hätte ich das gern. Letztes paar Jahre war immer so, in MySports hat auch die U20 live gezockt. Also ich mitkriegt, aber immer gleich geschaut, aber ich sehe ja die Schweizer, sagen sie da. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich die Österreich auch sehe, irgendwie einen Livestream irgendwie finde. Ja, wir haben eigentlich am Morgen früh immer Training, wenn kein Spiel ist, und am Nachmittag haben wir eigentlich immer Zeit. Darum, ich muss schauen, wenn die Spiele sind, welche Uhrzeit, und wenn es gut ausgeht, dann hätte ich gerne die Österreich verfolgen. Die neue Zukunft von uns.
Die neue Zukunft, hast du schon richtig gesagt. Ich hoffe, die Cracks konnten ein wenig von deinen Erfahrungen auch lernen. Freut mich persönlich sehr, dass es dir in der Schweiz so gut läuft. Und das ist natürlich auch anders, weil dich spätestens dann rund um die Playoff-Zeit, wo der EHC Biel Fixstarter ist, dann auch wieder in den Hockey O'Clock Podcast zurückzuholen. Vielen lieben Dank, dass du so lange und so ausführlich Zeit genommen hast.
Ich sag lieben Dank. Dankeschön.
Diese Vorschau wird Ihnen präsentiert von Easy Arena.
Hockey O'Clock.
Sie sind Ikonen.
Unglaublich. Ja, also Gänsehaut. Voll geil. Mein Leben spielt sich nochmal in Linz ab und mein tägliches Leben ist hier in Linz und das schon seit über einem Jahrzehnt. Somit sehe ich mich als Vollblut-Linzer.
Sie sind Legenden.
That is the best human ever. It's so true about Phil, like, you know, if you know him, the amount of care that he gives to everybody is just incredible. And you saw it so much from him as a captain.
No one, including me, liked playing against Bob, you know, if it's in practice or in a game. This guy, he played every shift of every game the same as every drill rep from practice. He played it like it was game 7 of the Stanley Cup final.
Und sie sind verdammt ehrlich.
Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel gegeben und ich hoffe, ich habe so viel geben können, wie ich glaube. Aber schlussendlich hat es ein Opfer gebracht und das war ich selber. Und das Opfer, das wollte ich einfach nicht mehr weiterbringen.
Wenn ein positiv Verrückter wie Bobby Lucas auf einen Pierre Paget trifft, wie muss man sich das vorstellen?
Wir hatten definitiv unsere Problemchen. Man hat das Halbfinale zum Hauptziel gemacht. Es war viel wichtiger, sage ich mal, stetig von Jahr zu Jahr zu denken, um Sponsoren an Bord zu halten, anstatt, sage ich mal, eine Vereinsphilosophie und Vereinsidentität zu schaffen, an der anzuhalten und einen 3- bis 5-Jahresplan auch zu entwickeln. Somit bekommt man irgendwann einmal auch die Rechnung präsentiert.
14 Stunden, 6 Folgen, 2 Brüder, 1 Hockey O'Clock Spezial.
Wenn ein Zweikampf ist, Lukas P. gegen Lukas R., es darf nur einen Sieger geben, weil sonst fliegen die Fetzen.
Weißt du was, hätten wir die nächste Partie verloren, wird keiner drüber reden. Und jetzt haben wir halt diesen Fisch gegessen. Und natürlich ist es eine gute Story. Aber woran ich auf jeden Fall glaube, ist, dass es etwas war, was uns noch einmal zusammengebracht hat als Mannschaft, was wir alle gemeinsam gemacht haben.
Große Momente und Mythen. Titel und Tränen.
Wir schreiben den 28. Januar der Saison 2004-2005. Nach einem Zusammenstoß mit deinem Verteidigerkollegen Thomas Pfeffer bleibt viel
liegen. Wie hast du die Situation, und das ist emotional, wie hast du diese Situation miterlebt?
Naja, da liegt er, der Bruder. Und du weißt nicht, was los ist.
Hockey O'Clock.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Die Karrieren von Phil und Bobby Lucas. Ab 25. Dezember. Überall, wo es Podcasts gibt.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner begibt sich mitten in die Bubble in Edmonton, und es ist eine absolute Premiere im Hockey O'Clock Podcast, nämlich dass sich zwei Leute gleichzeitig die Zeit nehmen, ein wenig Fragen zu beantworten und zu erzählen, wie es denn wirklich auch um die U20 des ÖRV steht und wie es bestellt ist. Einerseits Jakob Pfeffer und andererseits Sebastian Vranešić in der Verteidigung und im Tor. Große Hoffnungen des Nationalteams. Einerseits mal Jakob, danke, dass du die Zeit nimmst, so früh am Morgen in Edmonton.
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Sebastian, auch an dich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wie war es die letzten 4 Tage? Wir zeichnen das Gespräch am Freitag auf, also am letzten Tag der Hotelisolation. Wie war es für dich, 4 Tage lang nur im Hotelzimmer gefangen zu sein?
Ja, also auch erstmal von mir guten Morgen, und ich fühle mich geehrt, dabei zu sein. Die letzten 4 Tage, ich glaube, das Wichtigste war für uns, dass wir unsere Tage planen und nicht einfach nichts machen. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen mit Zoom-Meetings vom Team. Egal, ob wir jetzt Workouts gemacht haben oder Statistiken besprochen haben oder Theorie. Ich habe viel gelesen, viel Mobility gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig, damit man gleich wieder reinkommt, wenn man ins Training startet.
Das wäre eine blöde Frage, aber was liest man in der Bubble? Was ist auf deiner Lektüre-Liste gestanden?
Also ich lese sehr, sehr viele Biografien oder wahre Begebenheiten, und in meiner Lektüre stand Can't Hurt Me von David Goggins.
Absolute Empfehlung auch für die Hörerinnen und Hörer, wer es noch nicht kennen sollte. Jakob, es ging ja schon vor einigen Wochen ins Camp mit den ÖRV-Spielern. Wie war seit dem Einzug die Stimmung, auch im Wissen, man wird jetzt die nächsten Wochen miteinander verbringen müssen?
Also ich würde jetzt sagen, dass die Stimmung gut war, und also es ist eine spezielle Situation, aber die Stimmung war jetzt nicht anders als sonst. Ich meine, wir kennen uns alle schon viele Jahre, und es ist immer wieder lustig, zum Nationalteam zu kommen und viele freundliche Gesichter zu treffen.
Jetzt ist es so, dass gerade bei dir in der Verteidigung mit Timo Nickel, auch mit Kilian Zündel, zwei erwartete oder erwartbare Leistungsträger ausgefallen sind. Inwieweit betrifft das auch dich und vielleicht auch den Führungsanspruch zu sagen, okay, diese beiden gibt es jetzt einfach nicht, ich muss jetzt vielleicht für die Mannschaft noch mehr leisten. Wie gehst du damit um?
Ja, ist klar, das sind zwei sehr wichtige Spieler, und die wären sicher dabei gewesen. Und es ist auch sehr schade für die beiden, weil die sind beide 2001er. Und diese WM ist halt eine einmalige Chance, wirklich. Und es ist wirklich schade, dass die nicht dabei sein können. Und sicherlich muss ich jetzt mehr in diese Führungsrolle schlüpfen. Und meinen Teil dazu beitragen.
Sind die Verteidiger auch mit das Wichtigste, dass sie einem Torhüter das Leben einfach machen? Sebastian, wie ist es dir damit gegangen, als du gehört hast, dass sich die Reihen vor dir im wahrsten Sinne des Wortes lichten und eben ein Kapazitäter wie zum Beispiel Timo Nickel ausfallen wird?
Ja, also ich finde es natürlich auch sehr schade für die beiden. Das sind sehr, sehr gute Spieler. Aber am Ende des Tages kann man es nicht ändern. Und wir müssen das Beste daraus machen, denke ich. Und wir haben ein sehr gutes Team hier. Wird alles passen.
Es ist ein relativ spannendes Goalie-Trio, Goalie-Team, das mit nach Edmonton genommen worden ist. Wie waren so die ersten Arbeitstage, wenn man so will, in St. Pölten? Woran ist vom Staff mit euch gearbeitet worden? Wo liegt so der Fokuspunkt von Jürgen Penker?
Also ich glaube, der Jürgen versucht uns Tipps zu geben. Er versucht auf keinen Fall irgendwie eine andere Torhüter-Spielweise aufzudrängen. Das ist auch gut so, weil man kann in einem Monat nicht wirklich irgendetwas verstellen. Aber wie gesagt, er gibt uns Tipps, Hinweise, wie wir besser werden können. Und ich glaube, das ist ihm sehr gut gelungen.
Dieses Besserwerden auf Top-Niveau, auf dem möchte ich noch ganz kurz, oder bei diesem Punkt möchte ich noch ganz kurz bleiben. Es warten absolute Top-Nationen auf das ÖRV-Nationalteam. Inwieweit bereitest du dich drauf vor, inwieweit schaust du dir auch schon an, was die Russen, was die Schweden, was die Tschechen in petto haben werden? Schaust du dir das an oder lässt sich das kalt, weil du dich eh nur auf den Job des Scheibefangens und Abwehrens konzentrieren musst? So blöd sich das anhört.
Also natürlich weiß man, was für Nationen gegenüber von uns stehen, aber am Ende des Tages bleibt das Eishockeyspiel gleich. Für mich ist es einfach nur die Scheibe zu fangen und dem Team versuchen, so möglichst viel Rückhalt zu geben und am Ende des Tages die Spiele zu gewinnen.
Jetzt hat das vor zwei Wochen der Co-Trainer des Nationalteams Phil Lukas an dieser Stelle schon angesprochen. Euer Vorredner Fabio Hofer, dem es selber vergönnt war, bei einer U20-WM teilzunehmen. Mit dem habe ich das auch schon besprochen. Das ist eine relativ spannende Komponente, nämlich Phil hat gemeint, man muss respektlos sein gegenüber den Gegnern. Wenn man quasi beim Warm-up zu oft oder zu viel rüberschaut, dann hat man schon verloren. Wie schafft man es, Jakob, respektlos zu sein, ohne jetzt respektlos zu sein? Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber wie sehr hast du dich als Leader dieses Teams auch schon mit dieser Frage beschäftigt?
Ja, ich glaube, der mentale Teil wird ganz entscheidend sein. Wir dürfen uns jetzt nicht so viel auf die Gegner konzentrieren, sondern eher, wie wir spielen wollen, was unser Spielsystem ist. Und ich glaube, wenn wir uns zu viel auf die Gegner konzentrieren und wie gut die alle sind und was da für Spieler am Eis stehen, dann ist es leicht passiert, dass wir zu viel Respekt haben und nicht auf dem Niveau spielen, auf dem wir spielen können. Es wird einfach wichtig sein für uns, dass wir frech spielen und einfach keinen Respekt zeigen, weil ich glaube, wir haben einfach nichts zu verlieren. Es sind die Gegner, die was zu verlieren haben gegen uns. Die Gegner haben den Druck gegen uns. Die müssen gewinnen und wir können eigentlich frei spielen und wollen auch frech spielen.
Wie war es für dich, die vergangenen vier Tage in Edmonton im Hotel leben zu müssen und de facto nicht rausgehen zu können? Was waren da so die Herausforderungen?
Ja, ich muss sagen, es war schlimmer als erwartet, weil vier Tage, das klingt jetzt nicht so lang. Und am ersten Tag ist auch noch alles gut gegangen und so, da schaut man halt Netflix und beschäftigt sich halt. Aber mit der Zeit gehen einem die Ideen aus und da werden die Tage dann richtig lang.
Inwieweit beschäftigt man sich dann damit oder tauscht man sich dann die ganze Zeit mit den Kollegen aus, was so Entertainment anbelangt und was hat da dann vielleicht drüber hinweg geholfen, als dir auf einmal die Beschäftigungsoptionen ausgegangen sind?
Ja, man schaut halt, dass man viel Kontakt hat mit vor allem Familie und dann natürlich auch den Teamkollegen und ja, einfach reden miteinander und das macht schon einen großen Unterschied.
Jetzt ist es so, dass wie bei jedem Turnier der Head Coach und der Coaching Staff Sebastian sich natürlich nicht in die Karten blicken lässt, wer denn Starting Goaltender sein wird und wie man das Turnier angeht. Hast du ein Gefühl, wie die Goalie-Rotation aussehen könnte, beziehungsweise wie sieht denn dein Anspruch auf die Nummer 1 im Turnier aus?
So, am Ende des Tages entscheidet das der Head Coach und ich habe überhaupt kein Gefühl diesbezüglich. Mein Job ist einfach nur, jede Scheibe zu stoppen und ich möchte auf jeden Fall der Einsatzleiter sein und jedes Spiel spielen. Das muss mein Ziel sein, das ist auch mein Ziel. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist das die Entscheidung vom Head Coach und die respektiere ich.
Es liegen spannende Tage vor. dem Head Coach bzw. dem Coaching Staff, weil es gilt, die Mannschaft zu formen und dann auch noch zwei Spieler in Richtung Österreich, um die Weihnachtszeit nach Hause zu schicken. Wie gestalten sich, Sebastian, die nächsten paar Tage Training für dich und deine Torleute? Was steht da am Programm?
So genau wissen wir das noch nicht, aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, der beste Torhüter hier zu sein und zu zeigen, was ich kann und mich somit auch für die Nummer 1 zu qualifizieren.
Diesbezüglich noch die Frage auch, inwieweit das eine Rolle spielt. Man hört bei der U20-Weltmeisterschaft immer, dass das Niveau mit das höchste ist, das man im Eishockey haben kann. Und so sehr wir alle das Niveau in der heimischen Betterdome Eishockey League schätzen, wo du auch schon zu Shutouts bzw. Einsätzen gekommen bist, wie bereitest du dich persönlich darauf vor, dass alle Schüsse, die potenziell mittlerweile auf den Tor kommen werden, alle Schützen, die schießen werden, einfach schneller, schärfer, besser schießen werden, als du das bisher gewohnt bist?
Also am Ende des Tages, wie ich schon vorher gesagt habe, ist das Eishockeyspiel dasselbe wie überall anders. Also es wird vielleicht ein bisschen schneller sein, ein bisschen besser, aber ich mache mir da überhaupt keine vielen Gedanken, weil ich stehe im Tor und ich stoppe die Scheiben und das ist mein Job und das werde ich da auch machen.
Videoscouting die letzten Jahre, wenn sogar Jahrzehnte im Eishockey Einzug gehalten. Jakob, inwieweit bereitet man sich dann auch mit Videos auf die Gegner vor? Inwieweit schaut man sich zum Beispiel auch Videos von Team Russia an, das gerade erst mit der U20 so ganz nebenbei den Karjala Cup in Finnland gewonnen hat?
Ja, ich glaube, das ist der Job von den Trainern, dass sie uns gut möglich auf die Spiele vorbereiten. Und ich nehme an, wir werden uns vor allem das Powerplay und das Unterzahlspiel von den Gegnern anschauen, damit wir ungefähr eine Idee haben, was funktionieren könnte und wie man die am besten stoppt, die Gegner.
Wie soll die Spielanlage in der Verteidigung sein? Ich meine, der Angriff beginnt bekanntlich in der Verteidigung. Wie hast auch du dir vorgenommen, Jakob, in dieses Turnier zu gehen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man mit viel Selbstvertrauen spielen und, wie ich vorher schon gesagt habe, dass man nicht zu viel Respekt haben vor den Gegner. Natürlich wird es schwierig werden für die Verteidigung, einen Widerstand zu leisten. Aber ich glaube, wir müssen einfach simpel spielen und einfach konsequent agieren in unserem Spiel und unser Spielsystem zu 100% umsetzen. Und wenn alle das machen und alle ihren Beitrag dazu leisten, dann könnte das ein gutes Ende haben, glaube ich.
Ohne sich zu sehr in die Karten blicken zu lassen, aber das Turnier weckt natürlich auch in Eishockey Österreich sehr, sehr hohes Interesse. Wie wird das Spielsystem von Team Austria denn in etwa aussehen? Was will man versuchen umzusetzen?
Wir wollen auf keinen Fall passiv sein. Wir wollen aktiv sein, viel Druck machen in der eigenen Zone und dann schnellstmöglich von der eigenen Zone halt ins Angriffsdrittel kommen. Und eigentlich immer die Scheibe Richtung gegnerischen Tor bewegen und nicht viel Zeit in unserer Zone verbringen. Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte.
Jetzt möchte ich noch ein klein wenig auf die privaten Entbehrungen, wenn man so will, eingehen. Wird wahrscheinlich für euch beide so circa das erste Mal sein, dass man so lange und dann noch zu dieser auch speziellen Weihnachtszeit von daheim dann entfernt ist. Wie war es für dich, Sebastian, einerseits zu wissen, cool, du fährst zum wichtigsten Nachwuchsturnier des Planeten, aber andererseits, du bist de facto einen Monat getrennt von Familie, Freunden und dem regulären Umfeld?
Also dadurch, dass ich letztes Jahr fast ein halbes Jahr im Ausland war, in Schweden, und dann nochmal ein halbes Jahr in Finnland, bin ich einigermaßen gewohnt. Also es ist für mich nicht wirklich ein Problem. Und außerdem, nachdem man hier ein Ziel hat, ich verfolge hier ein Ziel und ich fühle mich geehrt, hier dabei zu sein bei der AWM, bei der U20 AWM, glaube ich, dass man gar nicht an irgendetwas anderes denkt. Und ich denke auch derzeit an nichts anderes außer als an Eishockey und nicht an Weihnachten, nicht an die Familie, nicht an andere Dinge. Also ich bin 100% fokussiert und fokussiere mich auf die WM hier.
Wie ist der Vibe? Ich meine, das ist schwer zu greifen, so rund um Edmonton. Also mit Vertretern des letzten ÖRV-Teams auch telefoniert habe, die denen es vergönnt war, bei einer AWM der Junioren zu spielen. Die haben gesagt, das ist ein einzigartiges Erlebnis. Du bekommst von Anreise bis Abreise mit, wie sehr auch das Land Kanada diesen Sport lebt. Das ist also natürlich Covid-19 bedingt alles komplett anders. Aber kriegt man trotzdem so am Rande den Stellenwert dieses Turniers mit?
Ja, also das würde ich schon sagen. Trotzdem, dass wir von außen nicht viel sehen, sieht man, wie viele Leute hier beteiligt sind, wie viele Leute mithelfen, um alles wirklich in einer Bubble zu halten. Und das ist schon ein Wahnsinn.
Jetzt ist auch Phil Lukas, der, wie schon angesprochen, vor zwei Wochen hier bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner zu Gast war, ein Thema der Game Speed, den man wahrscheinlich so schwer simulieren kann, den Schweden und Russen schlicht und ergreifend erhöhen werden. Wie sehen denn die Drills aus, Jakob? Was ist denn getan worden, um zu versuchen, zu simulieren, so nah wie möglich dorthin zu kommen, was euch erwarten könnte?
Ja, ich glaube, das hat angefangen in St. Pölten, die Vorbereitungswoche. Da war eigentlich der Fokus nur auf hohe Intensität und viel Speed. Noch nicht so viel Spielsystem und wie wir agieren wollen, sondern einfach nur schauen, dass wir möglichst auf ein hohes Level kommen und dass wir uns so gut wie möglich anpassen an das, was uns erwarten wird.
Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man die ganze Zeit als Eishockey-Profi natürlich auch mit einer Kampfmannschaft trainiert und du bist bei den Moser Medical Graz und den anders in Diensten und da wird das Training natürlich auch ohnehin schon eine hohe Intensität haben, aber wie versucht der ÖHV konkret euch auf eine Aufgabe vorzubereiten, wo ihr auf einmal lauter First-Round-Draft-Picks in der NHL euch gegenüber seht?
Ja, ich meine, das ist eine schwierige Aufgabe, uns auf das vorzubereiten. Aber wie schon gesagt, im Training haben wir versucht, so hohe Intensität wie möglich zu haben. Ich war teilweise 3 Stunden am Eis, glaube ich, in St. Pölten. Also es war wirklich intensiv die ganze Woche und ja, mehr kann der Coaching-Staff auch nicht machen.
Sebastian, du hast es schon angesprochen, dass du ein Veteran bist, quasi das Eishockeyspiel nicht mehr in Österreich, sondern im Ausland dann tatsächlich zu vollführen. Wie sehr verfolgt man dann aber dennoch mit, was sich gerade beim Heimatverein ereignet? Wie oft versuchst du zu checken, was die Spuse Vienna Capitals gerade machen?
Also ich habe mir bis jetzt jedes Spiel angeschaut, bei dem ich nicht dabei war, bis auf eines gegen Salzburg, da war ich im Flieger. Ich meine, es ist mein Team. Natürlich verfolge ich die Ergebnisse mit und Fieber mit bei den Spielen.
Gleichzeitig bei dir, Jakob, die Moser Medical Graz hintereinander und nochmal dazu gesagt, wir zeichnen das am Freitag auf, um gestern ihre lange Niederlagenserie gegen die Steinbach Black Wings 1992 beendet, fällt einem da auch in der viele tausend Kilometer entfernten Distanz ein Stein vom Herzen, dass es den Kollegen endlich wieder besser geht bzw. läuft?
Ja, sicher, weil das wird ja mich genauso beeinflussen dann, wenn ich wieder zurückkomme, wie es der Mannschaft geht. Und ja, es war auf jeden Fall wichtig und ich hoffe, dass sie jetzt wieder auf der Siegerstraße zurück sind.
Ich möchte ganz kurz zu den, ich nenne es jetzt mal, Arbeitspaketen kommen. Es geht für euch dann in Edmonton aufs Eis. Was ist für dich im Tor, Sebastian, die nächste Aufgabe? Was sind die nächsten Schritte hinsichtlich dann auch potenzieller Nominierung zum Einsatztorhüter einerseits und dann logischerweise auch den Spielen?
Jetzt würde ich mal sagen, die Basics am Anfang, dass man wieder gut reinkommt. Und dann einfach der härteste arbeitender Torhüter zu sein und professionell auftreten und dann wird alles passen. Dann bin ich zuversichtlich.
Sind Hörerinnen, Hörer in diesem Podcast natürlich immer ganz besonders daran interessiert, wenn Eishockeyspieler zum Beispiel sagen, an den Basics arbeiten. Was sind diese Basics ganz genau? Woran soll spezifisch gearbeitet werden, auch hinsichtlich dieses riesigen Turniers?
Scheibe spielen, Scheiben fangen, egal ob fangen oder stockern, Eislaufen, Technik, Postplay, also mit der Stange spielen, viel Spiel lesen, einfach, dass ich jetzt nach den 4 Tagen wieder zurückkomme und dann kann man wieder ganz normal ins Training starten.
Wie sehr, Jakob, setzt man und 4 Tage, hört sich jetzt nicht noch viel an, aber merkt man dann, wenn man nach 4 Tagen aufs Eis kommt, hoppla, da ist ein ganz klein wenig Rost, die ganzen Automatismen, die man sich vielleicht vorher versucht hat aufzubauen, an denen muss man jetzt erst recht wieder fallen?
Ja, jetzt ist es eine Woche her, seitdem wir das letzte Mal am Eis waren. Aber man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man auf einmal viel schlechterer Eishockeyspieler ist. Aber ich denke, es wird wichtig, dass wir vor allem jetzt im ersten Training wieder alle ein gutes Gefühl bekommen, auch für Selbstvertrauen und ja.
Wenn man die Situation in der Mannschaft, auch in der Kabine ansieht, und das ist ja auch von außen betrachtet immer relativ spannende Thematik, dann sind es die Führungsrollen. Also einerseits von dem, was ihr bisher gemacht habt und dann hoffentlich auch machen werdet, ist mir schon aus unterschiedlichen Richtungen zugetragen worden, dass das von euch auch Führungsrollen erwartet werden. Inwieweit, Jakob, spürst du selber, dass das an dich herangetragen wird, dass du mit, so blöd sich das anhört, gutem Beispiel nicht nur in der Kabine, sondern auch abseits des Eises vorangehen solltest?
Also eigentlich spüre ich es gar nicht und Druck habe ich auch keinen, aber ich glaube, ich habe einfach die Erfahrung dazu. Ich war letztes Jahr schon dabei beim Aufstieg und ich bin sicherlich einer, der den Jungen den Weg zeigen kann.
Jetzt bist du, Sebastian, derjenige, der hoffentlich nie, aber vielleicht doch ein-, zweimal während dem Turnier hinter sich greifen muss. Wie bereitest du dich, so es denn auch mit den entsprechenden Einsätzen, die du dir erwartest, darauf vor, dass es gegen die Top-Nationen geht und dass du dich den besten Eishockeyspielern und Torschützen auf diesem Altersniveau gegenübersehen wirst?
Ich gehe auf jeden Fall in jedes Spiel hinein, dass ich die Scheibe stoppen möchte und ich bereite mich nicht vor, ob ich ein Tor bekomme oder nicht. Und am Ende des Tages, sollte ich ein Tor bekommen, dann kann man es sowieso nicht mehr ändern. Es ist in der Vergangenheit und da kann man einfach nichts mehr verändern. Und ich muss mich einfach auf die nächste Scheibe wieder konzentrieren und die nächste Scheibe ist die zählt.
Ist diese Ruhe, die Torhüter ausstrahlen sollten, eine der größten und wichtigsten Komponenten, was man immer wieder so hört. Wie versuchst du selbst, diese Ruhe zu bewahren?
Ja, ich versuche einfach immer im Moment zu bleiben, im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das gelingt mir sehr oft sehr gut. Und so versuche ich halt auch dem Team eine gewisse Ruhe überzutragen. Mit Sicherheit.
Da ist schon relativ viel drinnen. Ich möchte abschließend dir, Jakob, die Frage stellen, was muss in diesem Turnier passieren, dass das ÖRV-Team den Heimflug antritt und alle kollektiv sagen, das war ein ziemlich cooles Turnier?
Ja, also der Traum wäre ja, dass wir das Viertelfinale erreichen. Es wird sicherlich keine leichte Aufgabe, das wissen wir alle. Aber ich glaube, das Spiel gegen Tschechien wird ganz entscheidend sein und da müssen wir einfach alles geben, alles, was wir haben. Und wenn uns das gelingt, dann können wir alle zufrieden sein.
Wir belassen es genau dabei. Ich sag vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch alles Gute für die Zeit in Edmonton und aus der Ferne könnt ihr davon ausgehen, werden euch viele Dutzende Daumen gedrückt werden.
Danke.
Danke.
Unsere Liga, dein Spiel. Der neue Ligasponsor der Ice Hockey League, Bet at Home, hat ein tolles Angebot für alle echten Hockey-Fans. Spiel mit und hol dir jetzt einen Ice Hockey League Quotenboost auf Bet at Home. Zusätzlich verlost Bet at Home einmal zwei Tickets für ein Ice Hockey League Spiel deiner Wahl am nächsten Spieltag. Geh einfach auf die Bet at Home Facebook-Seite und schick uns eine Nachricht mit deiner Lieblingsmannschaft. Bet at Home. Das Leben ist ein Spiel. Rechtlicher Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter spielerschutz.eu.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner im dritten Teil. Das Ganze auch wieder direkt nach dem Matchday aufgezeichnet. Mir gegenüber in einer etwas halligen Kabine, muss man dazu sagen, sitzt Terry Hornig. Und Terry, wir haben uns heute auch schon ein wenig über einen deiner Schützlinge unterhalten und er war auch Vorredner im Podcast mit Sebastian Braneschitz. Wie kennt ihr euch? Was verbindet euch?
Ich habe den Sebastian kennengelernt, wie er im Tor begonnen hat. Also da war er noch relativ klein und jung, war allerdings damals schon ein sehr ehrgeiziger Spieler, der sehr wissbegierig war und viel lernen wollte und von Anfang an bei jedem einzelnen Training Vollgas gegeben hat.
Wann hat sich für dich abgezeichnet, wenn man jetzt bei dem Besten seines Jahrgangs mit dabei, dass er das Zeug hat, dann ganz großer zu werden?
Er hat eigentlich von Anfang an bewiesen, dass er Talent hat in dem, was er tut, dass er schnell lernt. Aber hauptsächlich war es seine Einstellung, die die Trainer überzeugt hat, dass er es wirklich weiterbringen will. Und ja, das hat er jetzt auch schon sehr gut bewiesen.
Er hat im Interview nicht nur die richtigen Dinge gesagt, sondern diese Einstellung bezieht sich dann wahrscheinlich auch auf das auf dem Eis. Wo war dir auch klar, der will mehr, er ist nicht nur dazu in der Lage, sondern er will auch mehr leisten?
Im Unterschied zu anderen Torhütern in dem Alter war er immer einer der Ersten am Eis. Also so Sachen wie zu spät kommen oder faul sein, das ist bei ihm überhaupt nicht ein Thema gewesen. Und er hat dann immer noch die extra Wiederholungen gemacht, er hat nie aufgegeben, er hat um jede Scheibe gekämpft im Training, jeden Rebound halten wollen. Und wenn er was nicht zusammengebracht hat, dann hat er es halt einfach trainiert, bis er es wirklich geschafft hat.
Wir wollen im Laufe dieses Gesprächs ein wenig auch einen Jahresrückblick aus vielleicht auch deiner Sicht machen. Und da dazu kommt es wahrscheinlich ganz gelegen, dass du auch unter die Buchautorinnen gegangen bist. Machen wir es mal so. Wie kam es überhaupt dazu, dass du gedacht hast, ich will jetzt ein Buch schreiben?
Grundsätzlich schreibe ich relativ gern. Ich habe das auch schon während der Uni-Zeit genossen, Themen herauszuarbeiten und dann was drüber zu schreiben. Und so hat es auch begonnen, dass ich Anfang des Jahres Informationen gesammelt habe zu Rückenschmerzen. Auch deshalb, weil ich in einem wirbelsäulenspezifischen Reha-Zentrum arbeite. Und das Hauptthema war dann, dass einfach keine Zeit war, das Ganze zu schreiben. Die Inhalte waren gesammelt und der Plan war, das irgendwann zu verschriftlichen, aber es war keine Zeit. Und dann kam Corona, viel Zeit zu Hause und ja, dann habe ich den Plan einfach umgesetzt und zu schreiben begonnen.
Wie heißt das Buch?
Wenn einem der Rücken in den Rücken fällt.
Kleines Wortspiel, aber in dem Fall Volksleiden, Rückenschmerzen. Was kann man da praktisch für sich herausnehmen, wenn man Rückenschmerzen hätte?
Das Buch ist ein bisschen zweigeteilt. Also zuerst geht es über Theorien, Ursachen, Prävention und Rehabilitation von Rückenschmerzen. Und der zweite Teil ist sehr praktisch orientiert, auch mit einigen Bildern, wie man Übungen zu Hause nachturnen kann und so Rückenschmerzen bekämpft.
Wie es der Zufall will, hast du eines dieser Bücher in den Podcast mitgebracht und wirst du auch verlosen. Das geht an denjenigen glücklichen User, diejenige glückliche Userin, die einem kleinen Aufruf nachkommt. Wir plaudern nachher im Anschluss ein klein wenig über das Eishockey-Jahr 2020 und würden ganz gerne wissen, wer denn für euch vielleicht spielerisch das Highlight war, was generell das Highlight war in diesem Eishockey-Jahr, in diesem Corona-verseuchten Eishockey-Jahr. Und die beste Begründung wird dann von Terry Hornig prämiert und mit einem Buch bedacht. Diese Begründungen schickt ihr bitte als E-Mail an hockeyoclock101@gmail.com. Das ist hockeyoclock, genauso wie man spricht, 101 in Zahlen @gmail.com. Und bin schon sehr gespannt, was auf uns zukommt. Bevor wir aber zum Jahresrückblick kommen, Terry, möchte noch ein wenig über die Partie hier heute sprechen. Absolutes Gipfeltreffen, ganz schwierige Partie, 0 sehr lange gestanden. Bei beiden Torhütern hat man nicht das Gefühl gehabt, dass sie heute überwunden werden können. Und dann ist es auf einmal sehr schnell gegangen. Wie hast du die Partie erlebt?
Ja, im ersten Drittel oder eigentlich über das ganze Spiel gesehen waren sehr viele Strafen, die dann den Spielfluss auch teilweise ein bisschen rausnehmen. Andererseits auch nachvollziehbar bei zwei Top-Teams, dass das schon ein bisschen Playoff-Charakter hat und da die notwendige Härte dabei ist. Die Torhüter haben beide wirklich sehr gut gespielt und auch die ganze Defensive war gut. Also es waren über lange Phasen wenig Chancen auf beiden Seiten. Und ja, die Tore sind dann auch erst am Schluss gefallen und so gewinnt man dann halt.
Wie geht es dir oder wie ging es dir im Tor, wenn so eine Partie mit so vielen Strafen, so vielen Unterbrechungen war, wo es noch schwieriger ist, irgendwie in einen Rhythmus zu kommen? Steht man da irgendwann mal da und sagt dann, Herrschaftszeiten, reißt euch zusammen davon?
Ja, grundsätzlich schon. Also man ärgert sich natürlich über jede unnötige Strafe, die die Mannschaft nimmt. Andererseits war es bei mir immer so, dass ich, wenn ich mich zu viel auf diese Sachen konzentriert habe, dass ich dann das Spiel aus den Augen verloren habe und meine Leistung nicht mehr abrufen konnte. Und ja, deshalb habe ich mir dann immer so vorgesagt, es ist eigentlich ganz egal, was passiert, fange einfach die Scheibe und habe versucht, so die Konzentration zu halten.
Wenn man auf das ganze Wochenende vielleicht auch der Bozner blickt, Auswärtswochenende in Bratislava und Wien mit 5 Punkten im Gepäck geht's nach Hause. Für uns war es generell das erste Mal die Chance, sie ganz zu sehen. Was ist dir bei Bozen aufgefallen? Was ist dir vielleicht ins Auge gestochen?
Die Defensive, also dass sie hinten sehr gut stehen, dass sie kaum Chancen zulassen. Torhüter natürlich auch eine super Leistung abgerufen, aber so ein Shutout ist meistens eine Mannschaftsleistung und nicht nur der Torhüter allein.
Es gab generell ein paar spannende Ergebnisse, gerade erst der KAC mit 4:1 im Hintertreffen gegen Innsbruck. Dornbirn entführt Punkte zum Beispiel aus Wien, also auch die mutmaßlich kleinen Teams, die hier auch immer wieder überraschen können und Punkte mitnehmen. Die einzige Konstante scheint aktuell tatsächlich Linz am Tabellenende zu sein. Warum läuft es bei den Steinbach-Bergkönigs 1992 aus deiner Sicht der Dinge so überhaupt nicht?
Ich denke, dass bei ihnen vor allem die Kadertiefe ein Problem ist. Also sie haben 2-3 gute Spieler, die hervorstechen, aber dieses Secondary Scoring ist überhaupt nicht vorhanden. Und ja, somit läuft es dann eigentlich schon seit Saisonanfang nicht gut. Dadurch sinkt wieder das Selbstvertrauen und es entsteht so ein Teufelskreis. Also sie glauben nicht an sich selbst, dann entstehen manchmal Streitereien unter den Mannschaftskollegen. Ich weiß nicht, wie es bei ihnen in der Kabine ist, aber es ist natürlich, es geht dann immer weiter hinunter und sie müssen da versuchen rauszukommen.
Wie war das in deiner Karriere? Hattest du auch mal so einen Negativstrudel, wo es nicht und nicht laufen wollte? Und irgendwann wird dann der Trainer angezählt, ob von innen oder von außen sei dahingestellt. Hattest du sowas? Und wenn ja, wie bist du rausgekommen?
Den Trainer zu beschuldigen ist immer die einfachste Möglichkeit. Aber klar, wenn sowas ist, dann muss man eine Lösung finden und reagieren. Bei mir waren solche Situationen Gott sei Dank sehr selten. Es waren eher enttäuschende Turniere. Also wenn man die Olympia-Qualifikation zum Beispiel nicht geschafft hat, wo man sich dann Gedanken macht, aber wenn man von so einem Turnier zurückkommt, dann ist das ganze Umfeld wieder ein anderes, dann war es nicht so schwierig, aus diesen Situationen rauszukommen. Was mir immer geholfen hat, war, dass ich mich auf positive Sachen konzentriere, dass ich das Negative quasi ausklammer. Also ich habe ein blödes Tor bekommen, es ist egal, ich denke nicht mehr daran. Ich konzentriere mich auf den einen schönen Save, den ich gehabt habe und versuche mich an dem irgendwie wieder hochzuziehen.
Vielleicht ganz einfache Handlungsanweisungen für die Blackwings, damit es dann in der intensiven Eishockey-Zeit vielleicht dann auch wieder mit regelmäßigeren Erfolgserlebnissen klappt. Die gibt's tatsächlich ganz im Osten der Liga. Bei Hydro Fehervar AV19. Das ist, wenn man auf die Tabelle blickt, das eine Team, das viele vielleicht nicht so weit vorne gesehen haben. Klar, die Spielanzahlen noch unterschiedlich, aber warum ist bei Fehervar aktuell so gut? Warum läuft's dort so gut?
Ja, also dass sie in der Tabelle so weit vorne sind, liegt natürlich an den vielen Spielen, wie du schon gesagt hast. Für mich waren sie eigentlich immer schon eine gute Mannschaft. Nur der Erfolg hat oft noch gefehlt, obwohl sie wirklich gut gespielt haben. Sie sind ein großes, starkes Team, das noch dazu technisch gut ist. Und sie schießen enorm viele Tore. Also wenn sie die Defensive noch ein bisschen besser in den Griff bekommen, dann sehe ich sie wirklich weit vorne in der Liga.
Wir wollen in Kürze über deinen auch persönlichen Jahresrückblick sprechen, möchte aber noch kurz ein Thema unterbringen, das dieser Tage sich ereignet hat. Das Frauennationalteam ist tatsächlich zu einem Camp zusammengekommen in Villach und hatte auch 2 Testspiele. Eines erfolgreich bestritten, das erste am Freitag mit 3:1, das zweite mit 1:2 verloren gegangen. Das erste war logischerweise am Samstag, aber nichtsdestotrotz, Sieg, Niederlage. Was ist dir beim Camp und vielleicht auch bei den Spielen des Teams aufgefallen?
Auffällig war, dass sie das erste Drittel meistens nicht optimal gespielt haben, also dass da doch einige Fehler passiert sind. Und es waren dann aber die Torfrauen, die gespielt haben, eigentlich immer zur Stelle und haben die Mannschaft im Spiel gehalten und somit auch den Sieg noch ermöglicht. Und in Summe waren es dann aber zwei sehr gute Spiele. Und es ist natürlich wichtig, dass man in einer Saison wie der Heurigen überhaupt Spiele bekommt, dass man Gegner findet, dass man Camps absolvieren kann. Und Österreich war da mit einem sehr jungen Kader dabei, wo eventuell auch ein bisschen Nervosität mitspielt. Aber ich denke, dass sie das in Summe sehr gut gemacht haben. Es haben auch wirklich alle Spielerinnen einen Einsatz bekommen und einen guten Eindruck hinterlassen, denke ich.
Das also zum Frauen-Nationalteam. Die Frauen, die Eishockey spielen natürlich auch in unserem Jahresrückblick eine große Rolle. Wir haben es natürlich geschlechtsneutral aufgeteilt in deinen Spieler des Jahres und in deine Spielerin des Jahres. Möchte dementsprechend gleich dabei bleiben. Wer ist denn für dich Spielerin des Jahres aus rot-weiß-roter Sicht?
Das ist für mich eindeutig die Anna Meixner dieses Jahr. Nicht nur, weil sie in der Liga in Schweden sehr viele Tore schießt. Sie hat jetzt auch bei diesen Nationalteamspielen bewiesen, dass sie dort Tore schießen kann. Und was an ihr so beeindruckend ist, ist, dass sie so eine umfassende Spielerin ist. Also sie schießt nicht nur Tore, sie kann auch das Spiel aufbauen. Sie ist in der Defensive eine gute Hilfe. Sie hat einen sehr guten Schuss. Ist eine Teamspielerin, ist wahnsinnig schnell und kann so immer wieder durch die Defensive der gegnerischen Mannschaften durchschlüpfen. Und sie ist auch von der Person her eine ganz eine Liebe und sicher eine wichtige Spielerin, um diese jungen, neuen Talente in die Mannschaft zu integrieren.
Anna Meixner als Schweden-Bomberin vom Dienst, wenn man so will. Wenn man jetzt so internationale Karrieren im Frauen-Eishockey betrachtet, bekommt man immer wieder Janine Weber zu hören, natürlich Eva Maria Beiter mittlerweile, ehemals Schwärzler und eben Anna Meixner. Sind das so vielleicht die drei beeindruckendsten Karrieren aus heimischer Sicht auf internationalem Niveau?
Sind meiner Meinung nach die drei bekanntesten. Es sind aber auch viele junge Spielerinnen, die im Ausland schon gute Leistungen erbracht haben und die dann sicher in Zukunft auch noch öfter zu hören sind.
Das nächste Mal, wenn du im Podcast bist, werden wir uns diesen Auslandsösterreicherinnen im Detail versuchen, auch etwas mehr zu widmen. Anna Meixner, deine Spielerin des Eishockey-Jahres 2020, wer ist denn das männliche Pendant?
Ich habe da aus der Betteturm Eishockey League natürlich einen Torhüter gewählt. Ich hoffe, das verwundert dich nicht.
Und ja, du hättest auch jemand anderen wählen dürfen, aber es wundert mich natürlich in der Tat nicht unbedingt.
Ja, und es ist Sebastian Dahm geworden. Was für ihn spricht, ist seine Save Percentage von knapp 94% und das ist schon wirklich enorm. Und er hat auch sehr, sehr viel gespielt. Also er hat vor heute schon über 1000 Spielminuten gehabt, was auch ein sehr beeindruckender Wert ist. Und über die ganze Saison kann er eine konstante Leistung abrufen. Also er ist nicht nur in einzelnen Spielen gut, sondern er ist wirklich immer ein souveräner Rückhalt, kann diese Sicherheit ausstrahlen, ist mental gut. Es ist ganz egal, ob er ein blödes Tor bekommt oder nicht. Er ist einfach immer da und die Mannschaft kann ihm vertrauen. Also es ist dieses Gesamtpaket aus Routine, Erfahrung, Technik, Spielverständnis, Stellungsspiel, das ihn zu einem sehr guten Torhüter in meinen Augen macht.
Mit ihm und David Madlena hat der KAC möglicherweise das beste Goalie-Tandem der Liga?
Schwer zu sagen, wer es das beste Goalie-Tandem hat, aber der KAC kann da auf jeden Fall vorne mitspielen.
Du weißt, dass ich dich in einem der nächsten Podcasts dann auch noch zu einem Power-Ranking der Goalie-Tandems nötigen werde. Sebastian Dahm, dein Spieler der Saison, vielleicht bekommen wir ihn auch schon beim nächsten Puls 24 Matchday am 28. Dezember zu sehen. Da gibt's das Kärntner Derby. Bevor wir dort in Medias Res gehen, Rivalität ist das Kärntner Derby immer schon gewesen, wird es auch immer sein. Gibt es sowas auch im Frauen-Eishockey?
Ja, klar gibt es das. Also die Rivalität in Österreich, solange ich noch gespielt habe, war hauptsächlich zwischen Wien und Salzburg.
Auch Eagles und Sabres?
Genau, auch weil es damals die Lakers Kärnten in der Form noch nicht so gegeben hat, die jetzt natürlich als drittes sehr gutes Team dazukommen. Aber in meiner Karriere war es immer dieser Konkurrenzkampf Wien-Salzburg. Also das waren immer ganz besondere Spiele, wo man dann halt auch mit mehr Motivation hineingeht. Man bereitet sich anders vor. Es ist einfach die Konzentration auf dieses Spiel gelegt. Die nötige Härte kommt dazu, der Ehrgeiz. Und das sind halt wirklich die Spiele, die man unbedingt gewinnen will.
Weil du gesagt hast, das war zu deiner aktiven Zeit so. Ist Wien-Salzburg immer noch die Rivalität oder gibt es da vielleicht eine, auf die man als Eishockey-Fan auch im Frauenbereich mittlerweile Acht geben muss oder der mehr Wert zumessen sollte?
Ich denke, dass jetzt alle drei österreichischen Teams, die in der EBHL mitspielen, sehr gute Teams sind und dass da wirklich die Spiele untereinander sehr interessant sind.
Alles klar. Kommen wir zum Kärntner Derby am 28. Ausnahmsweise schon ab 19 Uhr auf Puls 24 zu sehen. Das ist also schon mal vorneweg. Was erwartest du dir von dieser Partie?
Ich denke, es wird wieder mal ein spannendes Spiel. KC, VSV, zwei sehr gute Mannschaften. Der VSV findet jetzt auch irgendwie ein bisschen besser in die Saison. Sie haben schon einige Zeit gut gespielt, wenig gewonnen. Und ich glaube, es ist auch das erste Derby für Rob Daum. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie er das angeht.
Wäre natürlich die logische Follow-up-Frage. Was glaubst du, kann er mit dieser Mannschaft machen?
Ich denke, dass es einfach einen Ruck durch die Mannschaft gibt. Also wenn es nicht läuft, dann muss man irgendwas ändern. In dem Fall war es der Trainer. Und das ist dann vor allem mental natürlich immer ein Push. Und ja, schaut ganz gut aus bis jetzt.
Alles klar. Dich sehen wir dann im neuen Jahr wieder auf Puls 24, wenn es dann Anfang Januar nach Innsbruck geht. Innsbruck gegen Graz. Vielleicht geht sich bis dahin noch ein Auftritt im Podcast auf. Habt ihr schon wieder sehr, sehr viele Power-Rankings und Einschätzungen abgenötigt. Ich bin aber immer froh, die Eishockey-Welt von dir erklärt zu bekommen.
Danke dir.
Das war Thierry Hornig und das war auch schon wieder Folge 22 von Hockey O'Clock. Folge 23 gibt's heute in einer Woche. Dann unter anderem mit Jean-Philippe Lamoureux. Hockey O'Clock. Hockey O'Clock mit Martin Pfander wurde präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt deinen Ice Hockey Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel.